Heute zu Gast Markus Schader. Markus Schader ist Zahnarzt aus München, hat Betriebswirtschaft in Wien studiert, danach erst Zahnmedizin und hat sich entschlossen, sich niederzulassen, auch in seiner Heimat München. Er ist, und das ist das Besondere an dieser Episode, mitten im Gründungsprozess. Das heißt, er gründet gerade. Ja, er hat den Mietvertrag unterschrieben, die Bauarbeiten finden derzeit statt. Er beschäftigt sich mit Konzept, mit Personalrecruiting, er beschäftigt sich mit Vermarktungsstrategien. Und das Besondere hierbei ist, dass er das Konzept des Team-Lieblingszahnarztes hier ein- und umsetzt. Und das wollte ich mir mal genauer anhören. Das heißt, ich habe in gewisser Hinsicht einen Schwerpunkt drauf gelegt, wie man sich jetzt so fühlt und was man so macht mitten in der Gründung, aber habe es auch gleichzeitig genutzt, um mehr über dieses, ich nenne es gerne Hybridmodell der Gründung, das heißt so ein bisschen geführte Gründung, wo jemand aufpasst, dass die Fehler vermieden werden und die sozusagen die Pros, die guten Dinge dann so ein bisschen unterstrichen werden, und das machen die ganz hervorragend. Also insofern finde ich, das ist eine spannende Folge. Wenn Markus immer von Jan spricht, Jan ist sein Betreuer von Team Lieblingszahnarzt, also das nur nochmal klar voraus als Disclaimer, so dass ihr auch wisst, wovon der liebe Markus mit mir spricht. Insofern, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und wünsche viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von einer halben Minute bis zu anderthalb Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebung auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. So, hi, heute zu Gast Markus Schader. Markus, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich mich auch. Jetzt erzähl doch erstmal, wer bist du und wo kommst du her?
Also mein Name ist, wie gesagt, Markus Schader, ich komme aus München, bin Zahnarzt und befinde mich quasi aktuell in der heißen Gründungsphase. Wir wollen Mitte September 2024 jetzt eröffnen. Und ja, stehen gerade viele Themen an. Praxis ist im Umbau und ja, wie das so ist, sind viele Themen gerade, die abgearbeitet werden müssen. Haben gerade jetzt mit dem Recruiting auch gestartet für die Mitarbeiter und ist eine sehr spannende Phase aktuell.
Ja, deswegen bist du ja auch hier und da möchte ich jetzt im Detail an jeder Ecke mit dir drauf eingehen, denn du bist ja aktuell in der Gründungsphase, hast sozusagen noch keinen Tag selbstständig gebohrt, bist aber voll dabei. Aber das später. Erstmal möchte ich ein bisschen was zu dir erfahren. Bist du gebürtiger Münchner? Bist du da aufgewachsen? Hast da studiert? Hast da immer nur in München gelebt? Oder erzähl mal ein bisschen mehr von deinem Werdegang.
Ich bin nicht ursprünglich aus München. Ich bin eine Stunde südlich am Chiemsee aufgewachsen. Kennt man sicher, ist eine sehr schöne Gegend, aber natürlich auch etwas ländlich. Also Plinum Chiemsee hat so um die 13.000, 14.000 Einwohner ungefähr. Ja, bin da sehr glücklich aufgewachsen, kann ich sagen. Und nach dem Abitur hat es mich aber dann doch natürlich ein bisschen mal rausgezogen, vor allem in die Stadt. Und dann habe ich erstmal Zivildienst, also damals war noch Zivildienst quasi Pflicht, beziehungsweise natürlich Wehrdienst, habe mich dann für den Zivildienst entschieden. Bin da nach Hamburg gegangen, also eher so, sage ich mal, in deine Ecke nach oben. Auch einfach aufgrund von der Stadt hat uns interessiert und bin da zusammen mit einem Kumpel hingegangen, der auch gesagt hat, so, boah, Zivildienst hier in der Gegend muss jetzt nicht sein, wir kennen ja eigentlich schon mehr oder weniger alles. Und dann haben wir unsere 7 Sachen gepackt und sind da in ein Krankenhaus gegangen. bisschen am Stadtrand von Hamburg in Blankenese, also eher in einer sehr noblen Gegend, war aber auch wirklich sehr schön direkt an der Elbe, waren aber trotzdem mit der S-Bahn immer schnell in der Stadt und ja, haben so auch ein bisschen das Stadtleben kennengelernt, Krankenhausabläufe kennengelernt, haben aber dann für uns eigentlich mehr oder weniger beschlossen, dass jetzt so Medizin oder Klinik eher, glaube ich, nicht so unsere Welt ist. Mein Kumpel hat dann Elektrotechnik studiert. Ich bin dann nach Wien gegangen, habe dort an der Wirtschaftsuniversität Wien, das ist eine sehr große Universität für ja generell Wirtschaftswissenschaften.
Markus, du bist so schnell und dein Gedanken so weit. Orte das mal chronologisch so ein bisschen ein. Das heißt, in welchem Jahr bist du ungefähr nach Hamburg gegangen? Und also ich meine, von Chiemsee nach Blankenese, da fallen mir schöne Analogien ein. Aber also erzähl mal, wie gesagt, das wäre total cool, dass du uns da so ein bisschen auf der Reise mitnimmst.
Genau, also das Jahr, wie wir quasi den Zivildienst dann in Hamburg begonnen haben, das war 2009, eben nach dem Abitur. Und wir sind dann nach Hamburg gegangen, wie gesagt, weil uns einfach die Stadt interessiert hat und wir einfach mal was ganz Neues kennenlernen wollten. Es hätte jetzt eigentlich genauso gut Berlin oder, weiß ich nicht, Frankfurt gewesen sein können, aber wir hatten jetzt dann auch nicht so viel Zeit, uns da, weil wir haben auch eine Wohnung mehr oder weniger gebraucht und es gab jetzt auch nicht so viele Krankenhäuser, die diese Wohnunterkunft auch noch mit angeboten hätten. Die war zwar wirklich äußerst, naja, sage ich mal, war glaube ich noch unter Bundeswehrstandards, wie wir da untergekommen sind, aber war für die Zeit natürlich vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, so sind wir dann eben auf Blankenese gekommen, weil die halt eigentlich das einzige Krankenhaus waren, die uns das so anbieten konnten, dass wir eben dort auch wohnen konnten. Und sind die 9 Monate eben dort dann geblieben, haben dort unseren Zivildienst gemacht, haben da unterschiedliche Stationen auch im Klinikum kennengelernt, was natürlich auch mega spannend war. Aber es hat uns dann, wie gesagt, eigentlich alle nicht so wirklich in die Medizin gezogen, sondern, wie gesagt, mein Freund eher so in Richtung Elektrotechnik und mich dann in Richtung Wirtschaftswissenschaften, BWL, weil mich einfach generell wirtschaftliche Zusammenhänge immer interessiert hatten. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, ich hatte jetzt nicht so den klaren Berufswunsch, was ich dann eigentlich wirklich damit machen will. Also eigentlich so dieser klassische BWL-Student, kann man eigentlich sagen, der jetzt nicht so wirklich die Ahnung hatte, was er damit dann machen will, weil mit BWL kann man natürlich sehr viel machen oder dementsprechend halt sind die Möglichkeiten natürlich vielfältig. Und dann ging es für mich eben weiter im Jahr, das müsste dann auch noch 2009 sogar gewesen sein, nach Wien an die Wirtschaftsuniversität, weil das, wie gesagt, eine sehr große Universität war, hat auch einen ganz guten Ruf innerhalb von Europa und habe dort dann, obwohl ich da eigentlich niemanden kannte in Wien, ja, mit dem BWL-Studium angefangen, was auch eine sehr interessante Erfahrung war. Also bin dort einfach hingegangen, hatte wieder so ein paar meine Sachen halt dabei, die ich so hatte, 2, 3 Koffer und habe mir dort eine Wohnung gesucht und dann in einem richtig im Nachhinein etwas Problemviertel gelandet, wo ich nicht wirklich wusste, dass es ein Problemviertel ist, aber
4. Quartier bestimmt.
Nee, 15. Rudolfsheim 5 Haus. Also da waren auch wirklich Rotlichtbezirk dann nebenan. War eine interessante Zeit. Ich kam auch einmal aus den Semesterferien wieder und habe dann erstmal, war mein kleines Zimmer aufgebrochen und komplett ausgeräumt gewesen. War auch eine spannende Erfahrung und habe dann aber auch super tolle Leute kennengelernt, mit denen ich auch nach wie vor sehr gut befreundet bin. Uns dann zusammen irgendwie eine richtig coole WG quasi gegründet und hatten da auch eine ganz tolle Zeit in Wien. Und ja, ich habe dann aber auch schon während dem Bachelorstudium so im 2., 3. Semester gemerkt, dass mich zwar wirtschaftliche Zusammenhänge da sehr interessieren und habe dann aber in vielen Vorlesungen gemerkt, dass es halt doch dieses Berufsfeld jetzt im Büro wirklich arbeiten oder in einem großen Konzern arbeiten jetzt nicht so wirklich das ist, was ich eigentlich mal später machen will. Habe es dann trotzdem durchgezogen, die 6 Semester und habe meinen Bachelor eben dort gemacht an der WU. Hatte auch nochmal einen kurzen Auslandsaufenthalt, ein Auslandssemester in Texas gemacht, was auch super cool war, weil ich mal so generell diese amerikanische Kultur kennenlernen konnte. Das Unisystem funktioniert dort auch ganz anders als hier in Deutschland oder in generell in Europa. Das war auch eine sehr spannende Zeit und habe dann während dem Bachelorstudium jemanden kennengelernt, der Zahnmedizin studiert hat. Der war zwar aus Deutschland, aber wir haben uns in den USA kennengelernt. Und der hat mir halt so ganz begeistert von dem Zahnmedizinstudium erzählt und wie cool er das alles findet und dass man da eben ganz viele manuelle Dinge auch machen muss, also diese Technikkurse. Und das war für mich halt irgendwie von so einer Vorlesung, wo da über 1000 Leute drin sitzen, was halt total anonym ist. Irgendwie hat mich das total interessiert und da habe ich mir gedacht, also bevor ich jetzt noch einen Master vielleicht in BWL mache, sollte ich mir das mal wirklich anschauen. habe mich dann ein bisschen in Vorlesung gesetzt, habe ein Praktikum in einem Zahntechniklabor gemacht und war da eigentlich ab dem Zeitpunkt halt total on fire, sage ich jetzt mal, für Zahnmedizin, weil es mich wahnsinnig interessiert hat. Also generell das Berufsbild, dass man irgendwie ja manuell die ganze Zeit arbeiten kann, aber trotzdem das mit Medizin und Technik verbinden kann. Und das habe ich dann auch mal beim Zahnarzt die ein oder andere kleine Formulatur vorher gemacht vom Studium. Und dann war ich mir eigentlich sicher, dass ich das machen wollte. Somit habe ich mich dann für Zahnmedizin in München an der LMU eingeschrieben. Das müsste dann 2013, glaube ich, gewesen sein. Ja, genau, 2013. Zwischendurch auch immer ein bisschen was im Bereich BWL auch gearbeitet, zum Beispiel im strategischen Einkauf. Also so ein bisschen habe ich das BWL-Berufsleben auch kennengelernt, allerdings jetzt nicht lange, das war ein knappes Jahr ungefähr. Ja, und dann ging es mit Zahnmedizin weiter in München. Und klar, München kannte ich mich natürlich ein bisschen aus, weil ich ja nicht weit weg davon aufgewachsen bin. Und bin dann nach München gezogen, erstmal in die WG von meiner Schwester. Und das war so mein Start in München. Und ja, dann ging es eigentlich direkt los. Studium hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß, viele Leute, die schimpfen sehr auf das Zahnmedizinstudium, weil es natürlich jetzt, sage ich mal, schon ein sehr, sehr anderes Studium ist als jetzt andere Studiengänge. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit BWL vergleicht oder vielleicht auch mit Jura oder irgendeinem technischen Studiengang, ist es natürlich schon sehr, sehr anders und man könnte schon fast sagen, irgendwie verschult, dass man wirklich so diese einzelnen Kurse hat, wo man immer sich Testate holen muss etc. Also das ist ja wirklich unvorstellbar, wenn man vor allem ein anderes Studium gemacht hat, wie das da in der Zahnmedizin abläuft. Aber ich muss sagen, ich fand es mega interessant, mega cool, kann da auch wirklich eigentlich kein schlechtes Wort verlieren, auch an die Uni. Ich bin da sehr dankbar dafür. Ich habe da an der LMU eine Top-Ausbildung erhalten, hatte da wirklich tolle Professoren auch, wie zum Beispiel Professor Edelhoff, wo ich wirklich jetzt auch heute noch gerade im Bereich Keramik sehr von seinen Vorträgen zehre, sage ich mal, weil das wirklich schon auf einem Top-Niveau war, muss ich wirklich sagen. Also wenn man da im Nachhinein viele Fortbildungen auch geht, die man natürlich dann auch nach dem Studium also sehr oft besucht, weil man sich ja natürlich in alle möglichen Richtungen erstmal entwickeln will. Und da muss man schon sagen, also was man da gelernt hat, das hat einen schon wirklich sehr, sehr weitergebracht. Ja. Wie gesagt, klar sind da auch mal Phasen dabei, wo man sich denkt, so muss das jetzt sein, und das ist natürlich auch manchmal sehr stressig, aber insgesamt bin ich da wirklich sehr zufrieden gewesen in München. Und genau, nach dem Studium ging es dann für mich direkt weiter mit der Vorbereitungszeit. Da bin ich dann etwas außerhalb von München Richtung Rosenheim gegangen, weil ich da eine sehr coole Stelle gefunden habe in einem relativ neu gegründeten MVZ. Es war ein inhabergeführtes MVZ, also hat jetzt nichts mit Investoren zu tun. Und bestand, glaube ich, wie ich dort eingestiegen bin, so 3 Jahre. Ja, und hatte da auch wirklich einen ganz, ganz tollen Chef, der auch noch sehr jung war. Also der war zu dem Zeitpunkt auch noch keine 40. Und das hat einfach so menschlich super gematcht. Der hat mich da sehr gut mitgenommen, hat mir wahnsinnig viel gezeigt. War natürlich dann auch so ein bisschen ein Mentor auch für mich, kann man wirklich sagen, von dem, was er gemacht hat. Wahnsinnig cooler Zahnarzt auch, hat ein sehr breites Behandlungsspektrum, also von Implantologie über Funktion und Ästhetik, also Bisshebungen etc., konnte da wahnsinnig viel machen, konnte da Veneers machen, Bisshebungen machen, also wirklich ganz, ganz tolle Sachen, die man jetzt in der Vorbereitungszeit, glaube ich, nicht in vielen Stellen machen kann, und bin ihm da im Nachhinein auch wirklich sehr dankbar, dass er mich das hat machen lassen. Also ich glaube, ich bin da in der Zeit sehr gewachsen, war dann auch noch nach der Vorbereitungszeit ein Jahr bei ihm angestellt, habe dann aber für mich gemerkt, dass ich jetzt schon nochmal was anderes sehen will, ja, weil es war halt schon ein bisschen ein größeres Konstrukt, sage ich jetzt mal. Also wir waren 5 Zahnärzte, wenn ich mich richtig erinnere, und eine Kieferorthopädin. Insgesamt auf 8 Zimmern müsste es gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also schon eine etwas größere Praxis, kann man sagen. Wollte dann aber natürlich auch, weil mich immer das Thema Selbstständigkeit auch sehr interessiert hat, mal was anderes kennenlernen, und bin dann nochmal in eine kleinere Praxis gegangen, wo wirklich nur der Inhaber und ich gearbeitet haben. Und das war auch sehr interessant, war vom Behandlungsspektrum sicherlich ein bisschen anders. Das war mehr auf Ästhetik, sage ich jetzt mal, also sehr viel Keramik, konnte mir da fachlich auch einiges abschauen, habe aber da schon gemerkt, so eigentlich ist das jetzt gar nicht so meins. Also so eine kleine Praxis, und das war halt wirklich, sage ich jetzt mal, schon so diese Struktur, wie man es auch so kennt, ne? Also 2 Stunden Mittagspause dazwischen, jeder muss sich mehr oder weniger Urlaub nehmen, wenn der Chef sich den Urlaub nimmt. Der Chef sagt mehr oder weniger so, wo es lang geht, und das wird dann auch so gemacht, also noch zu dieser ganz klassische Führungsstruktur. Und da habe ich gemerkt, so vor allem, weil ich das halt vorher auch so kennengelernt habe von meinem alten Chef, so, boah, das ist überhaupt nicht meine Welt, also das möchte ich eigentlich überhaupt nicht so machen. Hätte dann zwar auch die Option gehabt, dann einzusteigen, also mich zu beteiligen und die Praxis natürlich langfristig auch zu übernehmen, weil er jetzt auch eher vom Alter schon so sage ich, im letzten Drittel von seiner Karriere war. Aber ja, habe dann auch gemerkt, so, nee, also das ist jetzt eigentlich nichts für mich, obwohl es eigentlich eine wirklich sehr schöne Praxis war mit einer guten Lage, muss man sagen. Ja, habe aber parallel natürlich mir auch immer schon für mich selber Gedanken gemacht, okay, wie will ich es machen mit der Selbstständigkeit? Ja, und das ist natürlich auch, wenn man jetzt, sage ich mal, aus einem, also mein Vater ist zwar Arzt, aber der war Hausarzt. Also ich hatte mit Zahnmedizin eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte jetzt familiär. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen eine Herausforderung, sich auch Gedanken zu machen, okay, wie macht man das selber mit der Selbstständigkeit? Ne? Also wie groß will man das machen? Wo macht man das? Man hört ja die unterschiedlichsten Meinungen. Viele sagen immer, man soll oder man muss mehr oder weniger fast aufs Land gehen. Man soll das nicht in der Stadt machen. Man soll dies und das als Schwerpunkt machen, weil das halt besonders wirtschaftlich ist etc. Man ist da so ein bisschen ja schon in einer ausgedehnteren Findungsphase. So habe ich es auch bei ehemaligen Kommilitonen halt mitbekommen, dass man sich da schon ein bisschen ja viele Gedanken macht und die Gedanken kreisen halt immer um das Thema Selbstständigkeit, ohne dass es vielleicht zu konkret wird. Ne? Ich habe halt gerade in dieser Anstellung dann gemerkt, dass so eine kleinere Praxis oder generell eine Praxisübernahme für mich eigentlich nicht in Frage kommt, sondern dass ich es halt eher so machen wollte wie mein erster Chef und gleich ein bisschen was Größeres machen will, weil mir einfach die Abläufe dort besser gefallen haben. Ich will nicht, dass alles jetzt nur von mir abhängt. Ich will auch mehr oder weniger, dass das Gesicht der Praxis jetzt nicht, sage ich mal, ich bin, sondern dass die Praxis als Unternehmen mehr oder weniger für sich steht, vielleicht auch eher unabhängig von mir ist und da einfach wirklich eine coole Praxis aber aufbauen, wo sich die Leute wohlfühlen, was einfach zeitgemäßer ist und wo die Abläufe besser sind, wo man vielleicht ein Eigenlabor mit dabei hat etc. Und das waren eigentlich so alles so Punkte, wo ich gemerkt habe, das sind Sachen, auf die will ich dann in der eigenen Selbstständigkeit eigentlich nicht mehr verzichten. So hat sich dann eigentlich der Entschluss bei mir gefestigt, dass ich halt eine Neugründung machen will. Ja, am besten auch an dem Ort, wo ich halt mich auch am wohlsten fühle und das ist bei mir halt jetzt München gewesen. Genau, und so ist dann mehr oder weniger der Entschluss für mich gefallen, dass ich mich dann in München selbstständig machen will.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Wann ist dieser Entschluss circa gefallen? In welchem Jahr war das?
Also so richtig, dass man sagen könnte, das ist jetzt 100% so gewesen, dann würde ich sagen, es war 2022. Ja.
Also mitten in der Covid-Zeit, kann man schon so sagen.
Ja, kann man so sagen, genau.
Und hattest du da nicht irgendwie in dem Moment Befürchtungen, dass es vielleicht doch besser ist, im Angestelltenverhältnis zu sein, als selbstständig, wenn nochmal so eine Krise kommt, wo man schon mitten in so einer Krise steckt, wo ja um einen herum zumindest medial alles eingebrochen ist und schon wieder eine Welle, Impfstoff da, schon wieder eine Welle. Hat dich das irgendwie beeinflusst?
Das war natürlich eine ganz interessante Zeit und ja, natürlich die Unsicherheit und das war ja wirklich total chaotisch, wie das alles abgelaufen ist, auch wie wir Zahnärzte da in dem Ganzen politisch behandelt wurden, war natürlich auch interessant zu sehen. Aber auf der anderen Seite, auch wenn es sehr viel Unsicherheit gab, habe ich halt bei uns in der Praxis gesehen, es ging halt weiter. Ne? Also, wir haben weiter behandelt, Patienten kamen weiterhin. Gut, das hat natürlich jeder wahrscheinlich unterschiedlich für sich gehandhabt. Ich kenne natürlich auch viele Kollegen, die komplett zugemacht haben. Aber das hat mir halt nach wie vor einfach wieder gezeigt, dass halt diese Dienstleistung mehr oder weniger, die wir anbieten, Zahnmedizin halt einfach gebraucht wird, egal wie die Umstände letztendlich dann auch sind. Und ich meine, auch wenn mehr oder weniger die Welt untergeht, es ist halt eine wichtige Sache, Zähne, und wird auch immer nachgefragt werden von den Leuten. Von daher habe ich für mich eigentlich nur festgestellt, dass das halt eine wahnsinnig wichtige Sparte auch in der Medizin ist und man da eigentlich, denke ich mal, keine Angst haben muss vor der Selbstständigkeit, weil wenn man seinen Job da gut macht, eigentlich sehr gute Voraussetzungen hat in der Selbstständigkeit auch.
Ja, absolut. 22 Entschluss stand im ganzen Wirrwarr. Wie hast du dann weitergemacht?
Für mich mehr oder weniger habe ich dann schon nach Immobilien teilweise auch ein bisschen immer so mit einem Auge Ausschau gehalten, ohne dass es jetzt zu konkret wurde. Also ich habe jetzt noch keine Besichtigung oder dergleichen angestellt, sondern bin dann wirklich auch, obwohl ich die schon länger verfolgt habe, auf Lieblingszahnarzt auch gestoßen. Ich habe die Praxis von Christine in Köln schon länger bei Instagram mehr oder weniger gekannt und habe das verfolgt. Und da gab es Team Lieblingszahnarzt, glaube ich, auch noch gar nicht. Also da war diese Entscheidung noch gar nicht da, dass mehrere Praxen vielleicht gegründet werden könnten über Lieblingszahnarzt, sondern habe das nur gesehen, weil ich mir halt immer verschiedene interessante Praxiskonzepte generell immer schon angeschaut habe. Also das war jetzt nicht nur Lieblingszahnarzt, das waren auch viele andere interessante Praxiskonstrukte halt in Deutschland. Aber Lieblingszahnarzt war eben eins davon, und weil ich das mit den Auftritt und das Marketing und generell das Konzept immer sehr cool fand, habe ich das dann auch mitgekriegt, dass die jetzt angefangen haben, mehr oder weniger halt Gründer zu unterstützen und mit denen halt zusammen Praxen zu gründen. Ja, habe das dann erstmal nicht weiter verfolgt, bis ich dann mehr oder weniger auf so eine Gründungsveranstaltung, Just Dented heißt die, die auch unter anderem von Team Lieblingszahnarzt durchgeführt wird, wo aber viele verschiedene Industriepartner auch da sind. Und dann habe ich mir gedacht, dann melde ich mich jetzt einfach mal an, lerne die kennen, höre mir das alles an. Ich habe dann im Vorfeld auch schon mal mit Paul gesprochen, den du ja auch kennst, und der hat mir das Konzept einfach nochmal so ein bisschen erläutert. Ja, und da habe ich halt gemerkt, okay, also das ist sehr interessant, und wie ich halt mit Paul gesprochen habe, habe ich auch gemerkt, okay, das ist so vom, wie quasi operiert wird, sage ich jetzt mal, was so die Ziele sind, wie das umgesetzt wird und generell vom Mindset, war das mich halt sehr angesprochen, weil ich mich da auch sehr viel selber drin wiedergesehen habe, auch mit den Zielen, weil ich es halt auch gleich ein bisschen größer machen wollte alles. Dann hat das eigentlich sehr gut gematcht, und wir haben uns dann eben in Kaprun bei Just Dented auch persönlich eben kennengelernt und uns da ausgetauscht, und so ist dann eigentlich der Entschluss gefallen für mich, dass ich das gerne mit Team Lieblingszahnarzt eigentlich zusammen machen will, weil ich als Einzelperson eh mehr oder weniger Unterstützung gebraucht hätte von verschiedenen Partnern, also was jetzt Marketing angeht und so klassische, diese Gründungsberatung, ne? Also was jetzt auf dem rechtlichen Wege, Immobilien etc., gerade wenn man eine Neugründung machen will, die man so oder so eigentlich braucht. Und dann habe ich mir gedacht, also warum nicht mit Team Lieblingszahnarzt, macht auf jeden Fall für mich Sinn.
Was ist denn das Konzept?
Also das Konzept mehr oder weniger ist das, also Lieblingszahnarzt, die Praxis in Köln, gibt es jetzt auch schon seit mehreren Jahren und ist mittlerweile auch schon auf eine sehr ansehnliche Größe halt gewachsen. Ich glaube 11 Behandlungszimmer sind es aktuell auf 2 Etagen, und ich habe mir das ja vor Ort in Köln quasi auch angeschaut, wie die Praxis funktioniert, und hat mich halt auch extrem angesprochen, weil es auch so die Richtung war, in die ich halt gehen wollte, also nicht diese klassische Zahnarztpraxis, die man so kennt, sondern halt ein ganz neues Patientenerlebnis, das eher auf ja Wohlfühlatmosphäre, Gelassenheit, den Patienten einfach aus diesem klassischen Zahnarzterlebnis rausholen. Das Ganze gepaart halt mit sehr gutem Online-Marketing und halt vielen anderen Instrumenten auch noch. Und genau das Konzept mehr oder weniger von Team Lieblingszahnarzt, also da musst du natürlich mit Team Lieblingszahnarzt mit den Gründern selber nochmal sprechen, die können das besser erklären, aber was für mich eben relevant ist, also Team Lieblingszahnarzt unterstützt halt quasi in jeder Phase der Gründung und natürlich dann auch im Betrieb der Praxis. Ja, und das ist zum Beispiel, wenn man jetzt ganz von Anfang an ausgeht, ist es erstmal die Immobiliensuche natürlich. Ja, und da merkt man zum Beispiel schon, wie wichtig das einfach ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, also wir haben dann beschlossen, beziehungsweise ich habe beschlossen, dass die Praxis auf jeden Fall in der Innenstadt sein soll, an dem Ort, den man in München einfach auch kennt. Da fangen die Probleme dann schon, sage ich mal, an. Weil das ist gerade, wenn du in einer Stadt wie München bist, die wahrscheinlich immobilientechnisch mit zu den herausforderndsten Städten in Deutschland gehört, dann ist es wirklich gar nicht so einfach, eine passende Immobilie in der Größe zu finden. Also ich habe immer sowas zwischen 300 und 500 Quadratmetern gesucht. bin halt eigentlich immer von der Einstellung ausgegangen, dass Vermieter eh sehr dankbar sein können, mehr oder weniger, wenn sich ein Zahnarzt für ihre Fläche halt interessiert, weil, ich meine, wir wissen alle, langfristiger Mietvertrag, relativ eigentlich so gut wie keine Insolvenzgefahr und eigentlich sind das ja alles Punkte, die ein Vermieter gerne hört, aber wie ich dann in Gesprächen halt relativ schnell rausgefunden habe mit Jan zusammen, ist das in München, alles ein bisschen anders gesehen, weil die interessanten Immobilien in der Innenstadt eh keine Leerstandsprobleme haben. Also du hast da so gut wie keinen Leerstand eigentlich. Die Vermieter können sich eh aussuchen, wen sie da als Mieter haben wollen und dann konkurriert man natürlich schon auch mit international tätigen Unternehmen, die eigentlich jeder kennt. Und da ist es dann natürlich schon gar nicht mehr so einfach, da auch den Zuschlag dann für eine Fläche zu bekommen. Ja, weil man muss natürlich schon auch sehen, diese Flächen werden stark umgebaut, es müssen Leitungen verlegt werden, es müssen Wände eingerissen werden. Also es ist schon auch von Vermieterseite her ein sehr, sehr großer Koordinationsaufwand und Bereitschaft halt notwendig, um das ganze Projekt dann mehr oder weniger zum Erfolg zu führen. Das sind halt so Punkte, die hatte ich ehrlich gesagt nicht so auf der Liste. Ich dachte, ich gehe halt dahin, sage, ich bin Zahnarzt, mehr oder weniger reichen die mir halt dann den Mietvertrag hin. Aber so easy war es halt dann leider nicht. Und da haben wir uns halt schon durch einige, sage ich mal, Gespräche halt auch kämpfen müssen. Besonders schwierig war es halt bei, sage ich mal, eher nicht Inhaber geführten, ja, Immobilienverwaltungsgesellschaften, sondern eher bei den ganzen Investorenkonstrukten. Ja, weil die wollen einfach nur eine maximale Rendite da rausholen aus ihrer Fläche. Und die werden natürlich auch nur verwaltet durch die, ja. Und man hat halt schon gemerkt, je schwieriger die Konstrukte oder Konzernstrukturen, das halt dann sind. Man kennt das, wie Konzerne halt operieren. Das sind alles Riesenkonstrukte. Und dann gibt's x Ansprechpartner für das und das. Und dann fragt man halt bei dem an, der trifft dann eine Entscheidung. Bis man dann von dem nächsten Entscheider wieder eine Rückmeldung kriegt, können halt Wochen vergehen. Und so zieht sich das halt einfach alles extrem, ja. Also deswegen war es halt für mich super, dass Jan mich da immer unterstützt hat. Wir waren zusammen halt in den Calls. Ich habe natürlich nebenbei immer noch Vollzeit gearbeitet. Sind dann in irgendeiner Mittagspause, bin ich dann in irgendwelche Calls rein mit Jan zusammen. Haben unser Konzept da mehr oder weniger gepitcht. Was ist halt Lieblingszahnarzt? Und da war es halt auch schon mal extrem hilfreich, dass wir halt Referenzen hatten. Wir zum Beispiel die Praxis in Köln haben halt da so eine PowerPoint-Präsentation erstellt, wo alles drinsteht, so und so schaut die Praxis aus, das ist der typische Patient. Also generell das Konzept halt einfach erläutert, ja, also wir sind halt eine moderne Zahnarztpraxis, so heben wir uns ab etc. Patienten müssen bei uns kaum warten, so sehen die Praxen aus. Und dann hat man halt schon bei einigen gemerkt, so okay, also die scheinen irgendwie zu wissen, was sie da tun, das scheint irgendwie zu funktionieren. Und das war halt schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung, dass man da halt nicht mit gar nichts dasteht und einfach nur sagt, ja, halt, ich bin der und der, ich bin halt Zahnarzt. Bin jetzt, sage ich mal, ja, relativ jung. Ich sehe auch noch jünger aus, als ich bin anscheinend. Und das ist natürlich auch nicht so hilfreich, wenn man da jetzt mit so 60-jährigen gestandenen Unternehmern da unbedingt verhandelt, wenn es da um Mietverträge, das ist ja, wenn man das hochrechnet, geht es da ja um so eine Millionenbeträge, ja, wenn man das auf 30 Jahre hochrechnet. Und von daher ist es halt schon nochmal professioneller, wenn man da halt einen Partner an der Seite hat, das halt alles so erläutern kann. Jan kann halt nochmal spezifischer auf diese Immobilienthemen eingehen, als ich das teilweise kann. Da geht es auch um viele andere Themen wie, ja gut, Laufzeit ist natürlich eh klar, dass das eine gewisse Laufzeit haben sollte mit verschiedenen Verlängerungsoptionen, aber halt zum Beispiel auch sowas wie Umbaukostenzuschuss. Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema als Neugründer. Ja. Also wie hoch beteiligt sich eigentlich der Vermieter an den Umbaukosten? Ja, oder beteiligt er sich überhaupt oder kommt er einem dann mit der Miete entgegen? Und das sind ja alles so Verhandlungssachen, von denen hat man als Zahnarzt jetzt natürlich noch nichts gehört, wenn man da nicht das schon mal irgendwie gemacht hat vielleicht oder durch die Eltern vielleicht zufällig weiß, hat man da natürlich keine gute Verhandlungsposition.
Und vor allen Dingen, da lässt man wahnsinnig viel Geld liegen. Genau an dieser Kante bei einer Neugründung, da verliert man richtig, richtig Geld. Ich habe Gründung gesehen, die kam leider zu spät zu uns. Also damals, als ich noch sozusagen bei der Software Company war, wo ich die Gründer erst kennengelernt habe, als sie ihre Software bestellt haben. Ja, also da war der Prozess, bei den du jetzt beschreibst, abgeschlossen. Und ich habe mich immer dafür interessiert und habe gefragt. Und dann habe ich da teilweise gesehen, dann haben sie eine horrende Miete bezahlt und haben den Umbau zu 100% selber gestemmt. In einer, ja, ich würde sagen, nicht mal ganz frischen Immobilie. Und ich meine, der Vermieter, der springt dann im Dreieck vor Freude aufgrund einer, ja, Wissensarbitrage, die der hat. Ne? Denn er weiß einfach, es ist jemand Unerfahrenes und der Unerfahrene ist sich vielleicht im ersten Moment froh, dass er eine gute Lage bekommen hat oder dass er eine vernünftige Immobilie hat, weiß aber gar nicht, was eigentlich seine Position oder seine mögliche Verhandlungsposition hätte sein können. Ja, also das Immobilienthema ist zum Beispiel ein ganz großes, glaube ich, wo man da durch eine gewisse Guidance oder durch ein Verhandlungs- Partner oder mit Verhandlungspartner man wahnsinnig viel Geld sparen bzw. auch rausholen kann. Und München ist eine besondere Stadt. Wir kennen das von anderen Städten auch. Es gibt Städte, die laufen hinter dir her. Ich habe Städte, die gehen in die Verhandlung rein bei einer Verlängerung mit einer Mieterhöhung und gehen raus. Habe ich ganz konkret gehabt, einer der größeren Innenstadtvermieterfirmen, das sind ja Riesenkonzerne, und hat schlussendlich angeboten, dass sie die Miete auf 50% reduzieren. Das wird in München nicht passieren oder nicht an vielen Orten in München, aber es gibt viele Städte, wo das regelmäßig passiert, ja, wo einfach viel zu wenig los ist in den Innenstädten, wo die Innenstädte, ja, ich sag mal, die klein, wie man so schön sagt, also wo die wirklich langsam schrumpfen und das Leben so ein bisschen rausgezogen wird. Und dann hast du natürlich auch, was ich natürlich persönlich super, super, super gut finde, aber du hast natürlich auch sehr viele jetzt Fahrradzonen, Parkplätze werden abgebaut oder und dann, wenn du jetzt an der falschen Stelle bist, wo dein Patient im Zweifel dann 200 Meter vom nächsten Parkhaus zu dir gehen muss, dann hast du einen schon wahnwitzigen Standortnachteil, ne, den du dir da reinziehst. Und das muss ja irgendwo, du kriegst es irgendwo hin, aber dann kriegt man das vielleicht auch noch besser hin, wenn die Miete statt bei 16 Euro bei 6 Euro ist. Ja,
ja. Ja, das sind natürlich Mietpreise, da träumt man in München nachts davon, aber.
Ich hätte auch Taler sagen können. Also für mich ist es nur eigentlich das Verhältnis, einmal zu zeigen, ne?
Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also das ist genau der Punkt. Du hast, das ist diese Wissensdiskrepanz, die man einfach hat, ne? Also wenn du mit dem Vermieter über irgendwie Teilkronen reden würdest oder Implantatoberflächen, dann hättest du den Wissensvorteil, ja, aber das ist genau der Punkt. Deswegen ist es halt so wichtig, dass du da einen Partner an deiner Seite hast, der das schon oft gemacht hat und dich da einfach unterstützen kann in den Verhandlungen, genau.
Irgendwann sind die Verhandlungen dann zu Ende gewesen. Hattet ihr mit mehreren, wie gesagt, bis zum Ende verhandelt, was die Immobilie angeht und euch dann für einen entschieden? Oder wie habt ihr das damals gemacht?
Also es ist schon so gewesen, dass wir in mehreren Verhandlungen waren. Viele sind dann auch geplatzt, sowohl jetzt schon auch von unserer Seite, aber häufiger auch von der Vermieterseite, indem man sich einfach nicht festlegen wollte. Manchmal hat man keine richtige Rückmeldung mehr gekriegt. Also da waren wir eigentlich schon uns komplett einig, waren schon durch zig Calls durch. Und dann hieß es irgendwie so, ja, das muss jetzt noch irgendjemand entscheiden, der für die, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwie für den Brandschutz oder so zuständig war. Und von der kam dann irgendwie nichts mehr oder irgendwann kam dann nein. Wir haben mit der Person nie gesprochen. Wir haben dann nie irgendwie Fragen ausräumen können, die vielleicht offen gewesen wären, die wir hätten lösen können zusammen. Und das ist halt das, was ich gemeint habe. Das ist natürlich auch frustrierend, weil du extrem viel Zeit reinsteckst. Und gut, da muss man aber einfach durch. Und letztendlich hat es jetzt wirklich mit einer sehr tollen Fläche auch geklappt und haben da auch wirklich einen tollen Vermieter jetzt, mit dem ich da sehr happy bin, der uns da auch unterstützt beim Umbau etc. Und genau, von daher, es hat alles ein Happy End gefunden.
Du, das ist eine Achterbahnfahrt, ne? Du kriegst halt Negativerlebnisse und auch Positiverlebnisse präsentiert. Und an Negativerlebnissen wächst du. Und du hast es halt nicht in der Hand. Ich habe das mit diesen großen Immobiliengesellschaften auch nicht selten erlebt, dass die Feuer und Flamme sind. In Klammern, wir sprechen ja auch immer nur mit dem Vertriebler, ja. Und dann irgendwie haben die aber eine ganz andere Planung, wo auch immer sie sitzen. Das Headquarter Berlin mit dem Gebäude, das wollen sie vielleicht am Stück entleert verkaufen oder wollen sie abreißen. Das heißt, es geht dann auch über die Kenntnis des Vertrieblers hinweg. Das heißt, man muss schon mehrere Würstchen ins Feuer halten, um da eins irgendwie mal essen zu können. Das führt mich zum nächsten Punkt. Nachdem ihr die Immobilie habt, was waren so die nächsten Schritte, die ihr unternommen habt?
Also dann ging es natürlich ganz konkret, also wir haben immer eine Vorabplanung mit den Architekten auch gemacht, einfach was die technische Umsetzbarkeit angeht, weil du musst natürlich genau wissen, wie viele Zimmer bekommst du jetzt da rein und hat der Steri Platz? Lässt sich das technisch, also du kannst es natürlich jetzt nicht in so einer Vorabprüfung auf 100%ige Umsetzbarkeit irgendwie testen, aber halt schon so, ob das vom Grundriss her Sinn macht. Und da waren schon auch ein paar Flächen dabei, wo wir einfach gesagt haben, so, boah, also das wären jetzt so viele Kompromisse und dann ist der Steri irgendwie so in der letzten Ecke, wo man durch die halbe Praxis laufen muss. Das waren dann schon oft Punkte, wo man gesagt hat, okay, da macht es jetzt vielleicht jetzt nicht so Sinn, die Fläche weiter zu verfolgen. Genau, aber diese Vorabprüfung, wenn die jetzt, sage ich mal, positiv ausgefallen ist und wir gesagt haben, okay, ja, das ist gut und ich sag, ja, damit kann ich auf jeden Fall leben oder finde ich super, kann ich mir gut vorstellen. weil ich ja auch immer mir im Vorhinein quasi mit Jan immer überlegt habe, wie soll das Konzept aussehen. Ja, das musst du halt schon vorher wissen. Also du kannst jetzt nicht einfach auf Immobiliensuche gehen und denkst halt so, ja, ich will halt irgendwie, keine Ahnung, eine Mehrbehandlerpraxis machen. Ich will, weiß ich nicht, ja, ein paar angestellte Zahnärzte haben und dann lege ich los. Das ist natürlich nicht zielführend. Also man muss sich schon mal einen genauen Plan machen. Also wie viele angestellte Zahnärzte sollen es denn so in der letzten Ausbaustufe, sage ich mal, sein? Was für eine Prophylaxequote will ich ungefähr haben? Wie sind die Umsätze, die ich selber generieren möchte? Wie schätze ich das ein? Das muss man halt dann so ein bisschen abschätzen von seiner Angestellten-Tätigkeit, wie viel man so gemacht hat, was man so realistisch einschätzt. Wie viel will ich überhaupt selber behandeln? Wie viele Stunden? Ist ja auch so ein Thema. Bei vielen Leuten, also gerade wenn man sagt Familienplanung, spielt da auch noch eine Rolle. Habe ich Kinder? Also sind ja alles viele Sachen, die man da quasi in die Waagschale werfen muss. Wenn man aber diesen Plan hat, zum Beispiel eben auch Eigenlabor, ne, will ich ein Eigenlabor haben, dann muss das natürlich auch in der Fläche alles irgendwo Platz haben. Also wenn man diesen Plan hat und das, wie gesagt, alles positiv ausgefallen ist, dann ging es dann weiter wirklich in die konkrete Planung, wo man sich Bausubstanz angeschaut hat. Oft hat man natürlich auch, also wenn man das Glück hat, findet man natürlich eine neu gebaute Fläche oder ein neu gebautes Gebäude. Da ist man dann natürlich noch komplett frei, ne, weil da ist nichts drin. Dann muss der Vermieter mehr oder weniger eh sehr viel noch selber ausbauen und dann ist es auch mit dem Ausbaukosten alles ein bisschen, sag ich mal, entspannter. Hat man aber in vielen Innenstädten halt, also gerade jetzt wie München, eher selten, dass man jetzt irgendwo so ein komplett neu gebautes Gebäude hat. Vor allem sind die halt auch von dem Mietpreis her, also in München kann ich dir sagen, das ist wirklich absurd, was da für eine neue Bürofläche in, sag ich mal, Innenstadtnähe, was da an Miete aufgerufen wird. Also da geht's schon so 45-50 Euro, ist jetzt schon. Also geht auch noch höher, definitiv, ne? Und da muss man sich dann die Frage der Wirtschaftlichkeit irgendwann stellen, ne? Also wenn du jetzt nicht vielleicht kompletter Spezialist in irgendeinem Bereich bist, der, weiß nicht, 100.000 Euro Honorarumsatz im Monat macht, dann wird das schon irgendwo, muss man sich dann wirklich fragen, auch vor allem, wenn man halt eine gewisse Grundfläche halt haben will, ne? Von 300 bis 400 Quadratmetern. Von daher ist man dann halt schon meistens auf bestehenden Büroflächen, wenn man eine Neugründung machen will und wie gesagt, also wir sind dann in die weitere Umsetzbarkeit gegangen, haben uns die angeschaut, wie in die Leitungen verlegt etc., haben halt uns einen Plan gemacht mit dem Vermieter, wie soll das alles ablaufen vom zeitlichen Rahmen her. Da musst du erstmal eine Nutzungsänderung einreichen bei der Stadt. Mit deinem ganzen Konzept musst du ein Brandschutzkonzept erstellen und da habe ich auch schon ganz unterschiedliche Sachen gehört. Also da muss ich wirklich sagen, das war in München sehr positiv, das hat nur 3 Monate gedauert, bis der Antrag komplett fertig bearbeitet wurde. Also wir haben den kurz vor Weihnachten letzten Jahres noch eingereicht. Und dann im März schon die positive Rückmeldung eben bekommen, konnten dann direkt loslegen quasi. Habe aber auch schon von Städten gehört, wo das irgendwie 6-12 Monate oder so dauert, was ja auch komplett absurd ist. Also da muss man ja auch erstmal eine Regelung mit dem Vermieter auch erstmal finden, dass das überhaupt Sinn macht, ne?
Ja, das ist komplett irre. Wenn man sich überlegt, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht, also Vermieter-Dinge, dann Architekten-Dinge, dann auch irgendwelche Baufirmen, die was machen sollen. Also ich muss ja schon mal eine Voranfrage machen und der plant seine Gewerke ja auch irgendwie durch. Hier in Holstein ist eine gute Regelung. In unserem Landkreis ist ja immer landkreisspezifisch, diese Regelung. Wenn du innerhalb von 3 Monaten keine Antwort bekommst oder es nicht vom Bauamt bearbeitet wurde, ist dein Antrag automatisch genehmigt. Und das ist hier schon seit 10-12 Jahren so. Das führt dazu, dass wir hier eine unglaubliche Geschwindigkeit haben. Und da auch nochmal ein Appell daran, das ist nicht immer die Bundespolitik. Also das konkret ist sogar die Politik des jeweiligen Landrates, des Kreises. Zum Landrat, da kann man anrufen. Ja, da kann man hinschreiben. Den kriegt man zu packen. Der ist nicht irgendwie, ich sag mal so in Berlin, Bonn, München, Brüssel und ist so scheinbar unerreicht, wie man ja, ne, wenn man eine Beschwerde hat, man fühlt sich ja irgendwie so zum Teil ungehört. Das ist erreichbar. Und da ist auch meine Empfehlung immer, dass man durchaus hier diesen Weg gehen kann und im Zweifel auch den Beschwerdeweg gehen kann. Es ist schon gerade, was die Ärzteversorgung angeht, merke ich eine deutlicher werdende Proaktivität hin. Ich muss alles dafür tun, um diesen Arzt oder diese Ärzte hier anzusiedeln in ganz, ganz vielen Landkreisen. Denn das Gegenteil ist der Fall. Es fehlt ja an Ärzten. Vielleicht nicht München-Maximilianstraße, aber es fehlt grundsätzlich ja halt sehr stark, gerade ländlich geprägt an Ärzten und da kann ich es mir halt nicht erlauben, wenn ich es dann 6, 7, 12 Monate offen liegen lasse. Das ist einfach unerhört. Aber gibt es immer noch, aber zum Glück, toi toi toi, ich glaube weniger werden. Gehen wir mal auf dein Konzept speziell an. Wie ist dein Konzept? Erzähl mal, was du machen möchtest, wenn ihr fertig seid. Wann ihr fertig seid, das vielleicht auch nochmal. Und wie jetzt so dein Weg dahin ist, genug Patienten zu triggern, dass sie bei dir in die Behandlung kommen.
Ja, also generell ist das Konzept ja von Lieblingszahnarzt, sage ich jetzt mal, den Patienten mehr oder weniger ein komplett neues Patientenerlebnis eben ja zu ermöglichen. Ja, und das sieht man auch am besten, wenn man mal in die Praxis in Köln geht und das mal in Persona quasi erleben kann. Das geht halt bei unterschiedlichen Touchpoints los, ne? Also allein schon beim Online-Marketing, ja, das halt sehr professionell ist. Wir achten sehr auf, wie so ein bisschen eine Geschichte auch zu erzählen, dass der Patient sich halt direkt von Anfang an mitgenommen fühlt, stellen halt immer die Wohlfühlatmosphäre in den Vordergrund, kommunizieren, dass man keine Angst natürlich vor dem Zahnarztbesuch halt haben muss, weil es ist einfach so, dass die Mehrheit der Leute immer noch ungern zum Zahnarzt gehen. Und durch die Möglichkeit der Neugründung und die Praxis halt komplett neu zu gestalten, hast du halt auch einfach die Möglichkeit, wirklich, wenn du das halt von A bis Z durchziehst, sage ich jetzt mal, die Praxis halt schon so designst, dass es halt überhaupt nicht an eine Zahnarztpraxis erinnert, sondern eher an ein cooles Café jetzt zum Beispiel, wo man sich wohlfühlt. Dann natürlich halt ganz wichtig, das Team durch das Recruiting auch schon spezifisch die Leute wirklich aussuchst, die auch, wo du auch merkst, die haben halt wirklich Bock auch auf dieses Projekt und da halt Lust mitzuarbeiten. Und das ist auch für eine persönliche Herzensangelegenheit von mir auch, weil ich das halt gesehen habe in vielen Anstellungsverhältnissen, auch so in größeren Konstrukten, dass du halt schon merkst, dass viele ja Zahnarztpraxen jetzt nicht einfach kein angenehmer Arbeitsplatz, sage ich jetzt einfach mal, sind, ne? Also auch für die Mitarbeiter. Also es gibt teilweise in manchen Praxen nicht mal einen richtigen Sozialraum, sondern das sind dann irgendwie so 2-3 Quadratmeter, wo irgendwie so lieblos irgend so ein Tisch drin steht. Also du kannst ja nicht mal eine richtige Pause dort machen. Man sieht halt gerade so in diesen älteren Praxen, weswegen ja eine Übernahme auch nicht für mich in Frage gekommen ist, dass halt das kein moderner Arbeitsplatz ist. Ne? Und ich orientiere mich jetzt da, oder generell Lieblingszahnarzt, wir orientieren uns jetzt da nicht irgendwie an Zahnarztpraxen, sondern wir orientieren uns vielleicht an coolen Unternehmen und schauen, wie die das machen. Ja? Also dieses ganze Thema New Work zum Beispiel, wie integriert man halt einfach so dieses Arbeitsleben in das Leben der Menschen halt generell. Ne? Und dafür gehört für mich halt einfach auch viele andere Punkte dazu, dass halt nicht nur die Patienten sich wohlfühlen, was natürlich oberste Priorität hat, sondern aber auch die Mitarbeiter. Ne? Und das wird man auch bei uns jetzt in München an dem Sozialraum sehen, was wir da alles machen. Wir haben zum Beispiel auch in einem WC haben wir noch eine Dusche mit reingebaut, ne? Falls jemand mit dem Fahrrad irgendwie länger ankommt oder vielleicht mal vorher im Englischen Garten irgendwie joggen gehen will, dass der sich nochmal duschen kann davor. Und das sind halt alles, klar, das sind letztendlich Kleinigkeiten, aber so im Großen und Ganzen geht es halt drum, dass das Team einfach den Patienten auch abholt und dass der halt einfach gleich merkt, okay, also das sind halt Leute, die arbeiten da gerne hier, die haben Spaß zusammen, die bringen so einen gewissen Humor mit. Und das halt gepaart mit wirklich Zahnmedizin halt auf dem neuesten Stand der Technik. Wir haben natürlich nur neueste Geräte, super DVTs, tolle Einheiten etc. Und das holt, denke ich, die Patienten halt schon sehr ab, wenn du das halt kommunizieren kannst. Und da sind wir auch im Bereich Online-Marketing ja sehr stark, dass wir eigentlich, also wir starten jetzt noch nicht mit dem Patientenmarketing, aber so ein paar Wochen davor und in der Regel klappt das auch ganz gut, dass so die ersten 1-2 Wochen eigentlich schon sehr gut einbestellt ist. Ne? Und dann ist natürlich das Ziel, aber auch jetzt nicht nur durch wahnsinnig starke Google-Ads da wahnsinnig viel Geld mehr oder weniger zu investieren, sondern klar, am Anfang geht es natürlich nicht anders, aber langfristig ist es schon das Ziel eher, dass die Patienten halt auch wirklich begeistert sind von unserem Konzept und ja, einfach Mund-zu-Mund-Propaganda halt betreiben. Und so die Praxis halt Schritt für Schritt einfach expandieren kann. Ne? Und das halt einfach durch einen Top-Patienten-Service, durch später auch ein Eigenlabor. Und wie gesagt, also sehr gute Zahnmedizin halt kombiniert mit diesen angesprochenen Punkten, denke ich schon, dass wir auf jeden Fall eine gute Position am Markt haben.
Hast du manchmal Angst davor, am ersten Tag in einem leeren Behandlungszimmer zu stehen, in einer leeren Praxis zu stehen?
Da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine größeren Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe das halt auch bei den Anstellungen immer schon so erfahren. Ich meine, klar, jetzt ist mir jetzt die ersten Tage nie irgendwie voll einbestellt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so, dass jetzt keine Patienten da sind, das war irgendwie nie ein Problem.
Dass keine Mitarbeiter da sind?
Das schon eher, wobei ich auch da, muss ich sagen, irgendwie immer Glück hatte. Also ich hatte jetzt nie so den Fall, dass ich da groß alleine behandeln musste oder irgendwas. Also ich hatte eigentlich immer das Glück, mit tollen Menschen irgendwie zusammenzuarbeiten und ja, das muss man halt auch irgendwie schaffen, die Leute, also auch die Mitarbeiter einfach mitzuziehen und das ein bisschen auch vorzuleben, diese Begeisterung. Und ich glaube auch, dann lässt sich das sehr gut lösen. Ne? Und ich meine, das ist ja auch was mich so generell ein bisschen, ja, schon ein bisschen stört, so an der Zahnmedizin, auch so dieses Thema Mitarbeiter immer. Klar, das ist ein Riesenproblem und da stehen aber nicht nur wir in der Dentalbranche vor diesem Problem, sondern auch wenn ich mit vielen Unternehmerfreunden von mir rede, die halt auch kleinere Unternehmen haben, auch mal in so einem Handwerksbereich oder so, dass das Problem hast du ja überall, ne? Also oft habe ich das Gefühl, dass jeder mal denkt, das ist so ein dentalspezifisches Problem, aber das ist es letztendlich nicht. Das ist einfach ein demografisches Problem, das wir haben. Man muss halt einfach schauen, dass man sich gut am Markt auch für die Mitarbeiter positioniert und dementsprechend halt viele Benefits und einfach einen guten Arbeitsplatz bieten, der halt nicht irgendwie, sage ich mal, negativ für die Mitarbeiter ausfällt, sondern indem sie halt im Idealfall einfach gerne auch zur Arbeit gehen oder zumindest halt nicht mit einem schlechten Bauchgefühl in die Arbeit gehen, was halt viele aktuell noch tun. Ich glaube, wenn du das schaffst, dann ist es egal, in welcher Branche du bist, da wirst du immer Mitarbeiter finden, bin ich ganz fest davon überzeugt.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz separates Thema, aber du hast natürlich komplett recht, das ist kein dentalspezifisches Thema, im Gegenteil. Aus meinen Beobachtungen kann ich schließen, dass die Dentalbranche sogar so ein bisschen geschützt ist. Ja, das bereite ich auch immer so ein bisschen in meinen Vorträgen auf. Denn das, was davon zukommt, das, was wir jetzt sehen und was in Zukunft passiert, ist doch erheblich frostiger. Und wenn die Leute nicht länger arbeiten und wir nicht eine qualifizierte Zuwanderung irgendwie herstellen können, dann müssen wir uns schon so ein paar Produktivitätssprünge ja erarbeiten, dass wir mit weniger Mitarbeitern auskommen können. Aber okay, geh nochmal als einen der letzten Punkte darauf ein, was so sozusagen die 4 Wochen vor Eröffnung, was da so deine To-Dos sind, so Woche für Woche, so Big Picture.
Also ich sage so, in den letzten 4 Wochen ist natürlich das Ende dann quasi wirklich der eigentlichen Bauphase geplant, wo dann alles nochmal fertiggestellt wird, wo dann idealerweise der Maler nochmal durchgeht, alles fertig macht und dann kommt natürlich die Anlieferung Geräte. Also Team sollte bis dahin hoffentlich vollzählig stehen, was man sich so vorstellt. Also eine sehr tolle angestellte Kollegin habe ich schon gefunden. Wir brauchen insgesamt, haben wir mal gesagt, 3 ZFAs für den Beginn, eine ZMP oder DH für die Prophylaxe und jemanden für den Empfang. Und im Idealfall finden wir auch noch eine gute Praxismanagerin. Genau, also diese Recruiting-Phase sollte halt 4 Wochen vor Beginn hoffentlich vollständig abgeschlossen sein. Das ist jetzt so gerade die Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo wir halt richtig Gas geben müssen. Also sind auf einem guten Weg dorthin. Wie gesagt, also jetzt 4 Wochen vor Praxiseröffnung kommen natürlich die ganzen angelieferten Geräte vom Depot. Also da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich echt Respekt vor den Leuten, die während Corona gegründet haben. Diese ganzen Lieferzeiten, ne? Also das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn du auf einmal kein DVT geliefert kriegst, keine Einheiten geliefert kriegst. Das ist ja auch ein Riesenunsicherheitsfaktor, wenn da irgendwelche Lieferwege blockiert sind und du einfach auch keine Aussagen von der Politik etc. kriegst, wie es da jetzt wirklich weitergehen soll. Also Chapeau da an die Kollegen, die das durchgezogen haben während Corona. Sicher gehört sicher auch Mut dazu, aber die meisten haben es ja auch sehr erfolgreich geschafft. Aber wie gesagt, also die Lieferzeiten sind aktuell jetzt nicht mehr so das Problem. Und auch auf Handwerkerseite muss ich sagen, ist es, denke ich, auch jetzt deutlich einfacher als jetzt während Corona noch. Ja, also diese Lage hat sich da etwas entspannt und es ist alles ein bisschen besser planbar geworden. Wir sind auch vom Bauzeitenplan absolut im Soll. Ja, wir sind jetzt überhaupt noch nicht im Verzug. Das ist schon mal sehr gut. Aber im Idealfall wird eben, sage ich mal, 2 Wochen vor eröffnet, alles komplett installiert. Die ganzen Einheiten, das DVT. Alles fertig gemacht. Der Schreiner muss natürlich, wir haben sehr viele Schreinerlösungen in der Praxis, das muss alles angeliefert werden. Jetzt im Moment ist ja noch die ganze Bestellphase, welche Instrumente wähle ich aus etc. Also das muss jetzt dann alles abgeschlossen werden. Ja, und dann generell natürlich das ganze Einrichten der Praxis, ne? Lose Möblierung muss alles rein. Also an die ganzen Zulassungen denken, muss auch an die Röntgengeräte denken, dass alles mehr oder weniger dann fachkräftig installiert und abgenommen wird. Und da braucht man schon auch eine sehr gute Übersicht. Das ist halt auch ein bisschen der Vorteil bei Lieblingszahnarzt, dass wir halt durch die Erfahrung, dass schon mehrere Standorte eröffnet wurden, dass es einfach Checklisten gibt, was erledigt werden. Und diese ganze Koordination ist halt deutlich vereinfacht dadurch. Wir haben da halt Programme, wo man einfach genau sehen kann, das und das sind jetzt die To-Dos für diese Woche. Das muss einfach abgearbeitet werden. Und so merkt man halt relativ schnell, wenn irgendwas fehlt, sodass man da halt möglichst schnell gegensteuern kann, dass man eben nicht irgendwie 2-3 Monate später erst eröffnet, wie man es ursprünglich geplant hat, was ja bei Neugründungen jetzt auch sehr häufig vorkommen kann.
Kommen wir mal zu den letzten 1-2 Fragen. Wie fühlst du dich denn jetzt aktuell? So bist du mittendrin? Hast du etwas, wo du sagst, das drückt dir am meisten auf der Seele, wo du sagst, okay, hier irgendwie habe ich mir vorgestellt, hier komme ich viel, viel schneller voran? Oder was sind die Sachen, die vielleicht auch umgekehrt sehr viel schneller gingen, als du eigentlich erwartet hattest?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja so ein kontinuierlicher Prozess irgendwie, ne? Und du hast immer mal Phasen dabei, wo du dir das so denkst, so, boah, also irgendwie ist jetzt schon ganz schön viel auf einmal und ist jetzt schon ganz schön anstrengend, aber das geht halt immer vorbei, ne? Wie du sagst, es ist schon so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, so wie du es vorher auch beschrieben hast. Aber ich glaube, das ist das Unternehmertum irgendwie auch generell, ne? Und da, also da braucht man sich nicht schönreden, da gibt's immer Ups und Downs. Also ich glaube, wenn man da mit jemandem spricht, da wird niemand sagen, ach, das ging jetzt irgendwie so kontinuierlich durch und war alles gut. Also sowohl bei der Suche der Immobilie, auch über Themen, wie finanziere ich das Ganze etc., da gibt es immer Ups und Downs. Letztendlich, man darf sich halt nie von diesen Downs halt irgendwie runterziehen lassen. Ne? Also man muss halt immer so dieses Big Picture einfach oder sein Ziel vor Augen haben. Und dann klappt das auch sehr gut. Und ich finde irgendwie, je länger man in diesem Prozess auch dann drin ist, desto gelassener wird man dann irgendwie auch. Ne? Also am Anfang hatte ich schon mal so ein paar Phasen, wo dann vielleicht auch, sag ich mal, in der Abstimmung was nicht funktioniert hat mit der Planung, wo man dann vielleicht ein bisschen so genervt ist und dann vielleicht die Kommunikation noch ein bisschen härter wird. Dass man da einfach sich selber dann zurücknimmt und da vielleicht seinen eigenen Perfektionismus ein bisschen zurückschraubt und ein bisschen Empathie einfach zeigt. Und das sind einfach so Themen, das wirst du halt dein ganzes selbstständiges Leben mehr oder weniger haben und da musst du einfach kontinuierlich selbst an dir arbeiten. Und da helfen mir auch so Podcasts wie zum Beispiel bei dir sehr gut, dass du einfach auch da den Einblick kriegst, wie geht's da anderen, und du hast ja so viele interessante Persönlichkeiten bei dir auch schon im Podcast gehabt, ne? Also
bist du Praxisflüsterer Hörer gewesen?
Ja, selbstverständlich, klar.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja. Also ich muss generell sagen, dass Podcasts halt generell eine Riesenhilfe für mich waren auf diesem ganzen Weg Richtung Selbstständigkeit. Also ich habe mir die unterschiedlichen Podcasts schon angehört und da gibt es ja wirklich in Deutschland auch mittlerweile also sehr, sehr gute. Ich meine, klar, du hast ja natürlich auch sehr viele, also ich denke zum Beispiel jetzt irgendwie an Sebastian Mormel oder sowas, mit dem du auch gesprochen hast. Das sind halt einfach so interessante Stories, wo du halt einfach merkst, okay, es ist nie komplett einfach oder läuft von selbst. Aber ich muss sagen, so retrospektiv, es hat bisher alles sehr gut funktioniert. Und klar, auch wenn du am Anfang vielleicht mal so ein bisschen dir überlegst, naja, was du auch vorher angesprochen hast, naja, kommen da genug Patienten etc., schaffe ich meinen Businessplan zu erfüllen. Ich finde, je länger man das macht und je mehr man dann an seine Idee glaubt, desto mehr verschwindet das irgendwie. Ne? Also ich glaube, man muss einfach nur so an seine Idee glauben und an das Konzept. Wenn das passt, dann wird das auf jeden Fall auch ein Erfolg werden. Ja, und einfach nicht von Rückschlägen irgendwie zurückschrecken, sondern das einfach als Teil des Prozesses irgendwie wahrnehmen. Das gehört einfach dazu. Wenn Probleme kommen, dann muss man schauen, dass man die so schnell wie möglich löst und dann geht's weiter. Ne? Und man hat ja auch sehr viele Erfolgserlebnisse. Also das ist ja auch cool, wenn du mal siehst, dass dann ganzen Wände eingerissen werden und alles so ein bisschen Formen annimmt. Das ist ja wirklich auch ein sehr, sehr cooler Prozess, der halt, oder generell der ganze Prozess macht ja mega Spaß. Ne? Also auch wenn du dann so einen Mietvertrag endlich mal unterschrieben hast und alles, das sind ja schon ziemliche Erfolgsmomente. Das ist ja auch extrem cool. Ne? Es sind ja nicht nur die Downs, es sind ja vor allem auch die Ups, die halt richtig gut sind.
Und die gehören schlussendlich auch dazu. Ne? Das heißt, du kannst ja auch gar nicht spüren, wie schön es ist, wenn du nicht mal irgendwie das Down erlebt hast. So pervers ist die Welt. Aber auch zum Glück ist sie so. Denn so gibt es ja halt immer Trigger, dass man sich mehr anstrengt, dass man auch sozusagen eine Resilienz, eine Stoischheit entwickelt, mit Problemen umzugehen und die auch wieder in Siege umzumünzen. Also ich finde das eine super spannende Gründungsvariante. Du hast sozusagen eine kanalisierte Gründungsvariante, so ein bisschen Hybrid hast du drin, wo du dann sozusagen von den ganzen Fehlern und von den ganzen Erfahrungen, um etwas besser zu machen, wo du da profitierst und nachher auch im Betrieb sozusagen immer sozusagen den Kanal hast, dass eigentlich nichts schief gehen kann, so sage ich das mal so. Und das finde ich super interessant und ich finde es auch super interessant, dass du uns das mal geschildert hast, wie du jetzt im Gründungsprozess denkst und wie du wirkst. Du wirkst ja auch auf mich sehr ruhig, sehr, ich sag mal so, selbstbewusst, dass schon nichts schief gehen kann, und so muss das auch sein. Es kann schon nichts schief gehen. Es geht genug schief, aber es geht nichts ultimativ schief, ja? Das heißt, es ist eigentlich immer alles nicht so gut, wie man denkt, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist auch nie etwas so schlecht, wie es im ersten Moment aussucht. Und ich glaube, das hast du ganz gut verinnerlicht und arbeitest dich da sozusagen hoch und hast sozusagen dein Unternehmen gegründet und begründest das und gehst jetzt die ersten Schritte. Dafür wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg. Lass mal wieder von dir hören. Und ich finde das schon mal klasse, dass du dich A niederlässt, dass du B einen guten betriebswirtschaftlichen Hintergrund hast, C mutig genug bist, in eine große Stadt zu gehen, aber auch die Variante benutzt, dass du mit in dem Fall Team Lieblingszahnarzt Vollgas gibst und
ja, sozusagen da deine Spuren hinterlässt. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Markus.
Vielen Dank, Christian.
Lieber Zuhörer, Zuhörerin, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass doch bitte eine kleine Bewertung bei iTunes. Bei Spotify geht das nur mit den Sternen, da ist es natürlich auch herzlich willkommen. Bei Fragen einfach an henrizi@opti-hc.de. Die Staffel geht weiter. Wir haben insgesamt eine ganze Reihe an tollen Gründern aufgetan. Bei Markus war der Fall, dass wir mal so eine Gründung mal in the middle betrachten wollten. Wenn jemand sozusagen die erste Hälfte durch hat und die zweite Hälfte kommt noch und dass man sich da mal so ein bisschen ein kleines Gefühlsbild hat von, ja, geben lassen. In dem Fall bis zur nächsten Episode und bis dahin, ciao, ciao.
Du möchtest eine eigene Zahnarztpraxis gründen und fragst dich, mit welchen Kosten du bei der Ausstattung rechnen musst? Schau in die Shownotes, dort findest du einen Link zu einer groben Kostenübersicht. Sie enthält unter anderem Kosten für Basis- und Premiumgeräte aus den Kategorien Behandlungseinheiten, Röntgen, digitale Abformung und CAD/CAM. Die Ausstattung eines Steris, Versorgungsraum und Netzwerk. Viel Spaß beim Entdecken!
Bei der Erarbeitung eines Praxiskonzepts geht es darum, etwas Neues entstehen zu lassen oder etwas Bestehendes zu verändern. Das Wichtigste bei eurem Vorhaben bist du. Wie gut kennst du dich selbst? Welche Fähigkeiten bringst du mit und welche brauchst du zusätzlich, damit die Unternehmung erfolgreich wird? Durch die Anwendung von Archetypen kannst du ein tieferes Verständnis für dich selbst entwickeln und bewusstere Entscheidungen in der Gründungsphase treffen. Kannst du dich schnell an neue Situationen anpassen? Bist du ständig auf der Suche nach neuen Techniken und Technologien, um deine Behandlung zu optimieren? Sieht man dich in Zukunft auf internationalen Kongressen und Fortbildungen? Dann trifft auf dich der Archetyp Abenteurerin zu. Oder schaffst du durch deine empathische und einfühlsame Art eine positive und vertrauensvolle Beziehung zu deinen Patienten? Steht für dich eine sanfte und schonende Behandlung zusammen mit einer Wohlfühlatmosphäre an oberster Stelle? Dann bist du eher der Archetyp des Fürsorglichen. Du möchtest wissen, welcher von den 12 Archetypen auf dich zutrifft? Entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Du möchtest ein eigenes Team führen und fragst dich, was eine gute Führungspersönlichkeit ausmacht? Hier drei Tipps für dich. Erstens, gewinne das Team für deine Vision. Zuallererst musst du selbst von deinem Traum überzeugt sein. Dann musst du deine Kraft auf deine MitarbeiterInnen übertragen, damit sie freiwillig und ohne Druck alles für die Praxis geben. Dafür braucht ihr ein gemeinsames Warum, sowie Klarheit und Gleichheit als Basis für ein vertrauensvolles Miteinander. Zweitens, reflektiere dich als Führungspersönlichkeit. Hinterfrage dich regelmäßig selbst. Was ist dein Warum? Warum hast du dieses Unternehmen gegründet? Kommuniziere die Antworten auf diese Fragen klar an dein Team und überprüfe deinen Führungsstil. Hilfst du anderen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten? Oder beschränkst du sie vielleicht in ihren Möglichkeiten? Gleichheit fängt immer bei dir als Führungskraft an. Drittens, gib regelmäßig Feedback. Gehe immer wieder mit deinen MitarbeiterInnen ins Gespräch und teile ihnen mit, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Aber vor allem auch, wenn etwas besonders gut gelaufen ist. Achte dabei auf eine wertschätzende Kommunikation und suche nicht nach einem oder einer Schuldigen für mögliche Pannen. Du möchtest mehr erfahren? Entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.